Heute live aus dem Kulturklinker in Barmbek, Hamburg.
Willkommen bei den Gleichmutproben, deinem Podcast für Lebensphilosophie, Spiritualität und Nachhaltigkeit. Ich bin der Ander Greitermann, Speaker, Autor, Musiker. Und das hier ist Alexander Metzler, Digitalnomade und
IHK-zertifizierter Eiscoach.
IHK-zertifizierter Eiscoach. Ja. Und wir haben keine Zeit, deswegen gehen wir voll rein in das Thema
Träume
Ziele und
Ziele.
Träume.
Ziele und Träume.
Und die lieben GästInnen des heutigen Abends haben schon diskutiert und Fragen aufgeschrieben zum Thema, die wir hier mit einbeziehen werden und uns so ein bisschen Leitplanken gibt für den Talk. Und ich finde ja spannend, wenn wir schon Ziele und Träume sagen, was genau unterscheidet denn Ziele von Träumen, war eine Frage, die mehrfach kam. Und ich habe jetzt leider keine handelsübliche Definition da, aber wir sind Philosophen, wir definieren jetzt selber, was wir damit meinen und arbeiten ab dann, ist das für uns die Bedeutung dieser Wörter. Und ich würde sagen, ein Traum ist ein nebulöses Zukunftsgebilde, was erstrebenswert erscheint, worauf wir uns ausrichten, zumindest mal gedanklich, ob das dann in Taten folgt, so was anderes. Und ein Ziel ist im besten Falle eher eine konkrete Marke, etwas nicht so Nebulöses, sondern sowas sehr Konkretes, wo man auch genau sagen kann, ist das denn jetzt genau erreicht? Ein Traum zum Beispiel, ich will erfolgreicher Sänger oder Rapper werden. Ja, wann ist das denn? Bin ich jetzt schon erfolgreicher Rapper, weil mein Song 200 Streams auf Spotify hat? Oder kommt das erst später? Das
oder dass man auf einer Bühne steht
oder und hier, genau,
performt.
Vor,
ist es das?
So, ja, genau.
Kommt da noch mehr? Muss da noch mehr kommen?
War's das ist schon? Halt eher der Traum. Das Ziel wäre, mal einen Rap-Song auf Spotify zu veröffentlichen, würde ich sagen, das hat geklappt und das andere ist so ein bisschen schwammiger, aber beides vereint und deswegen haben wir es unter ein Thema gepackt, dass es ein Ereignis in der Zukunft ist, was irgendwie erstmal wünschenswert und erreicht werden möchte.
Zumindest so erscheint.
Genau. Ja. Und ich würde sogar sagen, bei Ziel kommt noch, Klammer auf, erschwerend, Klammer zu, hinzu, dass also Ziele wirklich dafür gemacht sind, getroffen zu werden.
Und auch messbar sind wahrscheinlich, messbarer.
Genau, du kannst halt wirklich scheitern und Ziele sind, ja darum geht's. Also warum machst, wenn du dir ein Ziel setzt, dann geht's nur darum, dieses Ziel zu treffen. Warum sollst du dir sonst ein Ziel setzen? So, das wäre Teil meiner Definition dafür. Das wäre die Arbeitsdiskussion, kann sich auch nochmal verändern im Laufe des Gesprächs. Oder wenn jemand bei Minute 7 statt Hallo Hamburg reinruft, was habt ihr denn für Scheißdefinitionen? Vielleicht ändern wir das
dann. Ja, vielleicht kommt da noch mehr. Ja. Aber was ich halt auch spannend finde, ist, dass wir arbeiten ja im weitesten Sinne ja auch in der Persönlichkeitsentwicklungsszene und Branche und hören viele andere Vorträge, viele andere Speaker, viele andere Inspirationen. Und ich sage ja auch auf gar keinen Fall, dass das falsch sein muss, Ideen, Vorstellungen, Ziele in der Zukunft zu haben. Ich habe nur, und das ist ja auch sozusagen dein Spezialgebiet, und du hast mich da mehr als überzeugt von, da folge ich dir gerne, das Gefühl, dass wir in einer Kultur angekommen sind, wo wir uns so sehr durch Ziele in der Zukunft, vor allen Dingen in der Zukunft, Ziele liegen ja irgendwie immer in der Zukunft, fokussieren, dass wir darauf eben auch uns komplett ausrichten und auf diesem Weg zu diesem Ziel komplett vergessen, was passiert denn gerade eigentlich im Hier und Jetzt. Also das Gegenteil von dem, was wir vor ein paar Minuten mit euch gemacht haben, wo wir eine kleine Meditation gemacht haben und uns mal auf Stille ausgerichtet haben und mal auf den jetzigen Moment, was passiert denn eigentlich gerade? Weil wenn wir uns auf ein Ziel definieren, auf ein in Zukunft liegendes Ziel, dann haben wir diese Scheuklappen möglicherweise auf und dann läuft das alles so an uns vorbei. Das ist diese schönen Kalendersprüche, ne? Sieh die schönen Blumen am Wegesrand, die schenkt mir meine Mutter dann immer. Ich so, oh Mutter, aber
WhatsApp, richtig.
Ja, so cringe, mit so einem schönen Bild dann noch mit Blumen und so.
Und
ja,
Glitzer.
Sohn, bist du schon wach? Ja, Mama. Ja, aber da ist schon, also wenn man mal den Kitsch rausstreicht, ist da die Essenz von sehr, sehr viel Weisheit drin. Wenn du nur da vorne ankommen willst, dann siehst du halt die schöne Hummel nicht mit den Blütenstreifen, die gerade den roten Klee da verlässt im Hier und Jetzt.
Ja, und ich meine, das ja auch, wenn du im Auto, im Mietwagen hier hinsitzt, den wir nehmen mussten, für die Leute, die es jetzt gerade hören, weil die Bahn nicht mehr gefahren ist und du nimmst einen 400-Euro-Mietwagen.
Long story short.
Kannst du die 3,5 Stunden Autofahrt die ganze Zeit dann drüber nachdenken, also das, gut, das ist jetzt der Widerstand wieder, aber darüber nachdenken, fuck, das Geld und so, und dann, also, dass wir jetzt dafür ausgegeben haben, aber dann übersiehst du ja auch wieder den Moment, da bist du in der Vergangenheit, und das Gleiche kann halt passieren, wenn du in der Zukunft bist und die ganze Zeit denkst, schaffe ich es noch zeitlich, schaffe ich es noch zeitlich, schaffe ich es noch zeitlich. Das kann man mal machen und dann überlegen, was mache ich denn jetzt dafür, dass ich zeitlich ankomme, und dann kann man es wieder abhaken und sagen, gut, und jetzt sitze ich im Zug oder im Auto. Und jetzt 3 Stunden kann ich wieder ganz bei dem sein, was ist, weil ich kann jetzt eh nichts machen, außer hier sitzen. Vor allem beim Zugfahren ist das so wunderbar. Ich kann jetzt entweder die ganze Zeit drüber nachdenken, was mich da erwartet am Ende und was ich unbedingt erreichen muss, wenn ich da ankomme oder was ich nicht schaffen muss. Aber dann ist die Chance echt hoch, dass ich das übersehe. Und das habe ich ja, diese Umkehrung aus meinem Buch habe ich auch in meinen Rap-Song eben eingebaut. Wer sein Ziel stets vor Augen hat, wird den Weg nicht sehen. Und ich glaube, dass es echt eine Gefahr ist. Und das karikiert eigentlich auch alles, was ich in meinem Vortrag eben gesagt habe, oder dreht es um, von, also je stärker und größer meine Ziele sind und je genauer ich das wissen will, desto mehr kann ich ja falsch machen. Dann bin ich ja doch auf einmal wieder in der Welt von Deutung und richtig und falsch. Wenn mein Leben nur dann Sinn ergibt, wenn ich was Bestimmtes erreiche und wenn ich was anderes nicht erreiche, keinen Sinn, das ist ja die größte Einladung für Widerstand bei jedem einzelnen Schritt. Also je klarer du weißt, wo du hin musst, jeder Schritt kann der falsche sein. Jeder, der dich nur auf den Umweg schickt, ist schon falsch, weil du willst ja
da ankommen.
Bis Ende Februar mindestens so und so dieses Gewicht stemmen oder das, noch schlimmer, so und so viel Kilo verloren haben bis Ende Februar. Und dann ist ja jedes Mal, wenn du da irgendwas machst, was nicht reinpasst, kannst du dich dann innerlich wieder dafür verprügeln und bringt dich von dieser Idee von Akzeptanz und Einverstandensein mit dem Moment. Die Gefahr ist zumindest sehr hoch, dass es dich wegbringt.
Mhm. Und trotzdem, ich hatte mal ein interessantes Erlebnis, als ich mit meinem Podcast, ich habe noch einen eigenen Podcast, der heißt Heldenstunde, mit dem habe ich vor sieben Jahren, glaube ich, angefangen. Und ich hatte am Anfang immer für die Zuhörenden, habe ich einen Jahreskalender gestaltet. Und bei diesem Jahreskalender konnte man, unten waren so freie Felder mit Kreuzen, da konnte man so Ideen und Ziele fürs Jahr eintragen. Also zum Beispiel jeden Tag Lauf, jeden Tag lesen, jeden Tag meditieren. Und ich muss sagen, mir hat es am Anfang, um mal ein bisschen Struktur in mein Leben reinzubringen, ziemlich geholfen. Also das zu definieren und das dann auch immer abzuhaken und zu gucken, okay, wie oft habe ich das denn jetzt in der Woche geschafft? Und irgendwann hat mir mal ein Mädel gesagt, dass sie die Idee gar nicht gut findet. Da habe ich erstmal so gedacht, warum findet sie denn die Idee nicht gut? Das würde viel zu viel Druck auf sie ausüben. Da habe ich erstmal innegehalten und habe so gedacht, krass, okay, wenn du das so visualisierst und dann nicht durchziehst, dann hält der Kalender dir natürlich auch den Spiegel vor und sagt, du hast es aber alles gar nicht geschafft, was du dir da aufgehalst hast. Und kommt dann dieses Gefühl von Versagen. Also ist es dann besser, also da gibt es auch kein richtig und kein falsch. Da gibt es nur die richtigen Werkzeuge zu finden für sich selbst irgendwie. Für mich hat das am Anfang total gut funktioniert. Also mittlerweile mache ich das auch nicht mehr, weil viele Dinge sind einfach in Fleisch und Blut übergegangen. Andere Dinge sind mir einfach nicht mehr so wichtig, wie sie mir früher mal waren. Aber für mich hat es damals gut funktioniert. Aber ich habe eine Zeit lang gebraucht, bis ich verstanden habe, was sie mir damit sagen wollte. Und heute muss ich sagen, ja, ich kann es total nachvollziehen, dass das einen unnötigen Druck dann ausübt.
Ja, total. Und also das ist, finde ich, mir auch nochmal wichtig zu sagen, dass für wen Ziele funktionieren und man das Gefühl hat, geil, das bringt mich irgendwie in Bewegung und das macht mir Spaß, ist das super. Also mir war dann vor allem auch mit dem Buch Unfollow Your Dreams und dem Fokus auf die Arbeit so wichtig, mal so ein Gegengewicht zu setzen, weil halt so viele Menschen da draußen allen immer sagen, du musst Ziele haben und du musst wissen, so, wer sein Ziel nicht kennt, wird den Weg nicht finden. Du brauchst das unbedingt.
Finde deinen Purpose. Nicht.
Und du musst, weil da steckt ja auch wieder, Stichwort Fick-Kapitalismus, steckt ja auch drin, es muss immer mehr schaffen, das muss immer wachsen, das muss immer, warum eigentlich? So, wofür, also, wenn mir das Spaß macht, wenn die Dinge, die ich da aufschreibe, mich in Bewegung bringen, mir irgendwie gut tun, ist doch super. Aber wenn ich genau hinspüre und mich beobachte und merke, es löst Druck aus, ich fühle mich ständig nicht genug, weil ich könnte ja immer noch mehr erreichen. Und ich kann überall ständig Ziele haben. Mein ganzes Leben besteht nur daraus, jeden Tag wieder festzustellen, wo ich überall noch nicht gut bin. Weil genau das ist ja ein Ziel und ein Traum. Das ist ja was. Wenn ich das hätte, dann würde es mir endlich gut gehen, wenn ich mich zu sehr darin verliebe. Wenn es eben nicht nur eine Idee ist. Das haben wir ja schon so ein bisschen auch vorweggenommen, hast du in deinem Rap auch schon gesagt. Das wäre so unser Angebot, halt eben von Ideen zu sprechen, zu sagen, ja klar, irgendwie eine Ausrichtung, eine Idee, ach guck mal, das könnte doch was sein, das probiere ich mal aus. Ist ja total schön, wir müssen ja irgendwas mit unserer Zeit, also müssen wir nicht, selbst das müssen wir nicht.
Genau, aber müssen wir auch
wir
nicht.
Wir können ja irgendwas mit unserer Zeit machen. Ich kann ja morgens überlegen, als wir heute Morgen gestartet sind in Göttingen, war die Idee, wäre geil, wenn wir in Hamburg ankommen. Und gerade wenn man das 40 Leuten versprochen hat, gesagt hat, wir geben alles, dann finde ich das sogar eine sehr gute Idee. Da tue ich da richtig viel dafür. Ich wäre jetzt aber zum Beispiel nicht in den Flieger gestiegen, um das zu machen, zumal das auch noch irgendwie sketchy gewesen wäre. So, und das ist eine Idee. Und es kann aber sein, dass es sich unterwegs herausstellt, ist eine richtige Scheißidee. Und dann habe ich eine neue Idee. Und ich glaube aber, wenn es halt ein Ziel ist bei ganz vielen Dingen, dann mache ich das, bis ich nicht mehr kann. Und dann gibt es dann wieder die weiteren Motivationscoaches. Du musst immer einmal öfter aufstehen, als du hingefallen bist. Aufgeben ist keine Option. Du musst immer durch diese, wie aufgeben ist keine Option. Wie dumm ist das denn? Warum? Also es gibt so viele Situationen, wo Aufgeben eine richtig gute Option ist. Wenn du im Schwitzkasten auf dem Boden beim Wrestling oder Boxen
liegst,
ist Aufgeben eine richtig, richtig gute Option, eine richtig gute Idee. Ja. Wenn du merkst, du hast jetzt schon 500, 5000 Euro in irgendwas reingesteckt, irgendwann ist der Moment, wo du sagen musst, okay, ich stopp das jetzt. Leider haben wir in der Psychologie diese Sunk-Cost-Fallacy, die Idee, oh, ich habe jetzt schon so viel da rein investiert, jetzt muss ich noch viel mehr da rein investieren.
Damit's klappt.
Kann gut gehen, aber es ist auch irrational, weil irgendwann muss man auch sagen, nee, ich werde in diesem Leben kein Schauspieler mehr, das ist auch okay. Aber ich höre jetzt auf damit. So, also, oder ich mache es als Hobby.
Genau, ich spiele einfach auf einer kleinen Bühne irgendwo und mache auf meiner Dorfbühne, mache ich mein Hobby und muss aber mein Geld irgendwo anders verdienen, weil damit habe ich es halt nicht geschafft. Und dann ist eben die Kunst, und das ist diese Krux, wenn, du hast ja erzählt, in den 90ern habe ich ja Musik gemacht und ich hatte ja einen guten Labelvertrag, ich hatte zwei Musikvideos, Singles rausgebracht und das war natürlich ein absolutes Ziel von mir, mal ein großer Rapstar zu werden. Ein Traum auch, ein Ziel aber auch. Ich habe da richtig hart für gearbeitet, nachts im Tonstudio gearbeitet, mir live überlegt, was machen wir und so weiter. Und da war richtig Druck im Kessel. Also sobald es professionell wurde, wurde der Spaß immer weniger und der Druck wurde immer höher, weil man eben auch an die Öffentlichkeit geht, weil man auch so vielen Leuten erzählt, ja, wir haben jetzt das und das und das vor. Und die Leute, die fragen dann, ja, wann kommt denn das Album, wann kommt denn die nächste Single, wann kommt es denn an, wo ist das denn alles, wo passiert das denn alles? Und du kommst in so eine Bringschuld rein, weil du auch irgendwie so eine Erwartungshaltung aufgebaut hast und willst die Menschen nicht enttäuschen, vor allen Dingen willst du dich selbst nicht enttäuschen und dann rennst du, verrennst, also ich habe mich damals so richtig schön klassisch psychologisch in so eine Idee verrannt, von der es mir dann wirklich wehgetan hat, mich zu verabschieden, war dann auch ein radikaler Cut und dann, wie gesagt, erst 20 Jahre später dann den nächsten Song, den ihr heute Abend gehört habt, 20 Jahre habe ich gebraucht, um mich von dem Schock zu erholen, damals eine Kleinigkeit.
Ist auch krass, ne, weil man überlegt, so, der hatte eine Leidenschaft, sage ich jetzt mal von außen hier einfach, ich kenne ihn ja ein bisschen, und der hatte eine Leidenschaft, hat richtig Spaß am Rappen und wahrscheinlich hat dir das über Jahrzehnte der Erfolg kaputt gemacht. Also es könnte gut sein, dass du länger einfach so nebenbei so als Projekt weitergerappt hättest, also könnte ich mir vorstellen, dass aber gerade diese Frustration von es fast so richtig zu schaffen und dann nicht, dass dieser harte Cut kommt, weil halt eben über diesen Erfolg, wie du gesagt hast, die Freude raus ist.
Ja.
Und warum sollte man dann was weitermachen, was nicht klappt, was keine Freude mehr macht? Wenn es einfach weiterhin Bock machen würde, im Keller mit deinen Homies zu rappen, würdest du das ja weitermachen und würdest ja weiter rappen. Aber gerade ist es so spannend, wie dann so kontraintuitiv, aber es kann halt gut sein, dass dann das Schlimmste, was einem passieren kann für die Leidenschaft, der Erfolg ist, dass das komplett killt.
Und die Frustration war natürlich sehr, sehr groß. Und ich war natürlich wahnsinnig enttäuscht von all dem. Aber was ich nicht gewusst und nicht geahnt habe, ist, dass damals sozusagen der Samen gesät wurde für die Speaker-Leidenschaft, die ich heute entwickelt habe. Weil ich habe Bühnenerfahrungen sammeln können. Ich habe gewusst, wie es ist, auf Bühnen zu sein. Ich habe es gewusst, wie es ist, mit Veranstaltungshäusern zu kooperieren, wie es ist, mit Publikum zu interagieren. Nur habe ich gesagt, ich werde nie wieder auf einer Bühne stehen. Ich werde nie wieder vor Publikum irgendwas sagen oder musizieren oder so. Und dann bin ich erst viele, viele Jahre später durch Design, ich habe dann Design studiert, habe eine Agentur und habe dann angefangen, im Designumfeld Vorträge für Design zu halten. So bin ich wieder auf die Bühne gekommen. Das war, und das ist das Verrückte. Also wir haben eine Idee im Leben und rennen dieser Karotte hinterher und rennen dieser Karotte hinterher. Und wenn wir diese Karotte nicht erreichen, sind wir wahnsinnig frustriert und sehen gar nicht, was wir aber alles an Skills erreicht haben, die wir an anderen Stellen einsetzen können. Weil wir nur diesen einen Punkt sehen. Oh, das Ziel ist so klein und die Wahrscheinlichkeit, dass ich daneben treffe, ist so riesengroß. Und dann packe ich das alles ein und tue das in eine Mottenkiste oben auf dem Speicher verstauen, weil ich davon nichts mehr hören will. Dabei ist da so viel Potenzial für anderes drin, was wir dann aber vielleicht übersehen. Und genauso war das bei mir durch diese Frustration. Und das ist so schade.
Und ich finde, das macht aber auch gleichzeitig so Mut, weil selbst wenn wir mal für ein paar Jahre wie wahnsinnig mit Scheuklappen im Ziel hinterherrennen und es nicht erreichen, ist es trotzdem für was gut. So, selbst wenn es sich die 2 Jahre erstmal sinnlos anfühlen, habe ich doch keine Ahnung, wofür das jetzt wieder gut war am Ende. Und dafür braucht es noch nicht mal diesen manchmal dann ins esoterische gehenden Satz von alles hat seinen Sinn und das passiert immer für dich. Wenn einem der Satz hilft, kann man den auch nehmen, aber selbst wenn du sagst, ich habe gar keine Ahnung, wofür es gut ist, auch dann kann man entspannen. So, weil es muss noch gar nicht, also du, vielleicht geht es dann 5 Jahre, denkst du wieder, oh, zum Glück ist das passiert. Dann kann es aber sein, dass du 5 Jahre später sagst, oh, ist aber scheiße, dass es passiert ist. Dann 5 Jahre später sagst du wieder zum Glück. Zum Beispiel, ich hatte in der geschichtsmündlichen Prüfung Abi, hätte ich die Chance gehabt, noch eine 1 vorm Komma beim Abi zu haben. Also habe ich für meine geschichtsmündliche Prüfung richtig viel gelernt. Also ich wollte das echt gut machen, habe sau viel gelernt. Und dann kam in dieser mündlichen Prüfung, ging 80% um aus 40 Jahren Geschichte um so ein Nebenscharmützel von was so ein paar Monate gedauert hat im Zweiten Weltkrieg, wo irgendwie zwischenzeitlich Hitler, glaube ich, nochmal, ich wollte schon Putin sagen, aber der war noch gar nicht da, Russland so ein Friedensangebot gemacht hat und dann hat er das angenommen, nicht angenommen. Darum ging es. Ich dachte so, Alter, was, davon habe ich gehört, aber da habe ich doch keine Details für euch. Also habe ich eine 4 bekommen. Andere Leute sind durchgefallen, die diese Prüfung hatten. Vollkatastrophe, es war das erste mündliche Abi der Geschichtslehrerin. Ich habe sie gehasst. Und keine Ahnung, wenn ich die voll gerockt hätte, die mündliche Prüfung, dann hätte ich vielleicht noch Chancen gehabt, statt Philosophie Psychologie zu studieren. Und ich bin eigentlich super happy mit meinem Philosophiestudium. Keine Ahnung, was passiert worden wäre. Jetzt denke ich, also oder das habe ich jahrelang gesagt, jetzt gerade denke ich, oh, Psychologie wäre schon auch geil gewesen. Kann aber in 5 Jahren schon wieder anders sein. Also dieses Bewerten macht halt so gar keinen Sinn. Und das ist halt bei diesen Zielen und Träumen auch so spannend, weil wir damit, wie du so schön gesagt hast, das so einengen. Das Leben ist so komplex und unvorhersehbar. Da reißt du dir den Arsch auf, um Rapstar zu werden, nur um das einzumotten, todesfrustriert, um dann diese Skills zu nutzen, um Speaker zu werden, was du nie wolltest, was nur das Leben gemacht hat, da hat der nichts mit zu tun. So schlau ist der gar nicht, dass der auf die Idee kommt.
Stimmt.
Ich mache 3 Jahre Podcast mit dem, ich weiß das. Und und das Gleiche bei mir, diese Handpen, ich habe, wie gesagt, ultra ambitioniert von so 15 bis Anfang, Mitte 20 in Metalbands gespielt. Und in der einen Metalband haben wir so in Deutschland getourt und wir hatten richtig Bock, das beruflich zu machen. Und wir haben tausende Euro in Albumproduktion ausgelernt, haben zum ersten Mal den Unterschied zwischen Netto und Brutto verstanden, als wir auf einmal 19% mehr zahlen mussten für das Album und wir alle pleite waren. Wir haben so viel investiert, haben in Berlin und Hamburg vor dem Barpersonal und einem Gästelistenplatz gespielt. Und es hat einfach nicht geklappt. So, wir haben richtig viel da reingestellt, es hat einfach nicht geklappt. Könnte man sagen, ah, mega Enttäuschung. Aber an sich, die Zeit war schon perfekt. Aber auch da, gleiche Story wieder. Wenn ich nicht 9 Jahre wahnsinnig Metal gespielt habe, hätte ich wahrscheinlich nicht so schnell dieses metallerne Instrument lernen können, was dann durch Zufall vor ein paar Jahren, das habe ich mir auch nicht überlegt, so da einfach reingeflogen ist, weil ich dich kennengelernt habe auch noch und bei euch dann eure Handpan gespielt habe. Das ist nicht planbar und ich glaube, so viele von euch kennen so viele Wunder, die in eurem Leben passiert sind und verrückte Sachen, die komplett ungeplant waren, die du dir nicht ausgesucht hast, die einfach so kommen. Und dann ist halt die Frage, bin ich so im Widerstand, dass ich immer erst dass ich halt selber sage, ich weiß, was gut für mich ist und alles, was das Leben mir vorschlägt, finde ich blöd? Oder schaffe ich es vielleicht innezuhalten und mich zu fragen, vielleicht ist das ja auch gut. Vielleicht hat das Leben ja eine viel geilere Idee für mich. Vielleicht werde ich ja lieber speaken. Und der Gag ist ja der Full-Circle-Moment, dass du jetzt ja trotzdem wieder rappst. Über Speaken bist du ja wieder zum Rap. Also das ist ja auch das Witzige.
Ja, so. Ja ich finde halt dieses, wir wollen ja auch nicht nur Ziele bashen, aber die Gefahr, die ich halt auch darin sehe, ist, wenn ich mich mental immer auf die Zukunft ausrichte, was macht das denn mit meinem, in meinem Song ging es ja um das Thema Glück. Und ich finde, Glück ist halt auch ein schwieriges Wort. A, hat Glück verschiedene Bedeutungen in der deutschen Sprache. Ne? Es gibt so das, das Spielglück, die sechs Richtige im Lotto. Oder es gibt das Glück des geborenen Kindes oder das, das Glück der, der Hochzeit. Oder das, das Zufallsglück. Also es gibt so ganz verschiedene Glücksbegriffe. Und Glück finde ich überstrapaziert. Was ich viel lieber verwende, ist das Wort Zufriedenheit. Da steckt nämlich auch das Wort Frieden drin. Und das ist ein sehr schönes Wort. Und die Frage ist ja, was, was hat Zufriedenheit mit Zielen zu tun? Wenn ich meine Zufriedenheit daran hänge, Ziele in der Zukunft zu erreichen, dann bedeutet das ja gleichzeitig, dass ich im Hier und Jetzt nicht zufrieden sein kann. Das heißt, ich gebe das ein Stück weit ab und mit der Idee, dass wenn ich dann dieses Ziel erreiche, dass ich dann zufrieden sein kann. Aber dann kommt jemand anders und sagt, ey, was ist denn dein nächster Plan? Was ist denn dein Einjahresplan? Was ist denn dein Dreijahresplan? Was ist denn dein Zehnjahresplan? Das heißt, wenn ich da ankomme, dann kommt schon wieder das nächste Ziel. Also darf ich immer noch nicht zufrieden sein. Ah, da kommt die nächste Karotte, der renne ich hinterher. Wenn ich die hab, dann darf ich endlich zufrieden sein. Und das holt uns, das ist halt ein klassischer, glaube ich, philosophischer Denkfehler, dass wir unsere Zufriedenheit an etwas hängen, was möglicherweise in der Zukunft kommt, eben aber auch nicht kommt, mit dem großen Potenzial der Enttäuschung, weil, wie gesagt, wir haben ja schon gesagt, das Ziel ist sehr, sehr klein. Die Gefahr, dass wir daneben treffen, ist sehr, sehr groß. Das heißt, statt Zufriedenheit kommt dann die Frustration. Wenn wir sagen, ja, wir haben eine Idee, das ist doch eine schöne Idee. Ist doch eine schöne Idee, wenn wir am 10. Januar irgendwann dann in Hamburg
haben
ankommen.
Haben wir uns gedacht.
Eine schöne Idee. Erstmal eine schöne Idee. Dann bedeutet das aber auch gleichzeitig, dass das ist so eine Richtung. Das ist nicht ein Punkt, den wir treffen können, müssen, sondern so eine Richtung, in die wir uns vielleicht bewegen. Aber ob wir da so rum hingehen oder so rum hingehen, oder so rum hingehen.
Oder auch gar nicht
hingehen. Oder auch gar nicht hingehen, spielt gar keine große Rolle, weil wir hängen unsere Zufriedenheit nicht an diesen Punkt in der Zukunft. Wenn wir da ankommen, ist schön. Und wenn wir da einen Bogen hinlaufen, dann haben wir die Zeit, uns da links und rechts die Blumen am Wegesrand anzugucken. Aber wir hängen unsere Zufriedenheit nicht daran, unseren inneren Frieden. Und wenn wir, das ist meine Theorie, wenn wir irgendwas in dieser Welt aktuell brauchen, dann ist es innere Zufriedenheit. Weil diese ganzen Katastrophen, die wir als Menschen produzieren, das sind ja vor allen Dingen mächtige, alte, unzufriedene Männer, die irgendwo in dieser Welt gerade ziemlich viel Scheiße bauen. Aber warum? Weil die so unzufrieden sind. Würden die mal ein bisschen zufriedener werden, müssten die gar nicht so paddeln, dann müssten die gar nicht so laut hier schreien. Und wenn wir, ich glaube, wenn wir als Mensch irgendeine Verantwortung tragen, dann ist es die, für unsere eigene Zufriedenheit zu sorgen. Und wir haben als Menschen so viel erreicht. Wir leben in der besten materiellsten Welt, die wir uns je erschaffen konnten. Wir haben so viel Ordnung in die Welt gebracht. Wenn wir noch mehr Ordnung schaffen, dann ist dieser Planet irgendwann hinüber. Also das, worüber wir seit Jahren und Jahrzehnten hinarbeiten, also materiell versorgt zu sein, mit der Idee, dass wir dann zufrieden sind, das funktioniert offenbar nicht so richtig, weil wir führen heute alle, wir alle hier im Raum führen heute ein Leben, das hätte sich ein König vor 200 Jahren gar nicht erträumen können, an Reichtum, an Versorgung, materiell, an Kleidung, also wir haben mehr Kleidung und Essen zur Verfügung.
Allein die Toilettensituation.
Die Toilettensituation. Das, ein König vor 200 Jahren hätte gesagt, wow, das so habe ich mir das vorgestellt. Das ist mein Ziel, hätte der gesagt. Das haben wir heute fucking alle. Das
abgesehen heißt, davon, dass der König dann mit 37 so langsam bettlägerig geworden ist.
Und ja, und dann war es auch vorbei. Ich kriege hier übrigens meine erste so, Silbersträhne.
Auch nur so 1,70 groß war. Oder 1,70.
Was wollte ich jetzt? Zusammen, jetzt hast du mich so. Sorry, was? Der Lee geht auch gerne mal andere. Der hat so Ideen, wo er hingeht, und manchmal kann ich ihm da nicht folgen. Aber also, was ich sagen will, diese Verantwortung für unsere Zufriedenheit, wie generieren wir diese Zufriedenheit? Wie können wir so eine Idee zufrieden folgen und sagen, ja, das ist eine schöne Idee. Wenn ich die erreiche, ist schön. Aber wenn ich die nicht erreiche, dann ist eben auch schön. Und das ist ein Gefühl, das können wir kultivieren. Zum Beispiel, indem wir dankbar sind für die Dinge, die wir haben. In diesen Dingen, die wir als die sogenannten Selbstverständlichkeiten ansehen in unserer Welt. Und das ist zum Beispiel dreimal was am Tag was zu essen auf dem Tisch zu haben. Frische Luft einatmen zu können. Einen gesunden Körper zu haben. Wir alle haben irgendein Wehwehchen, der eine mehr, der andere weniger. Und der eine hat da ein größeres Kreuz zu tragen, der andere weniger. Aber wenn ich morgens mache ich da meine kleine Joggingrunde und mache mir immer bewusst, ja, Junge, du bist jetzt 50 Jahre geworden, aber deine Knie, die funktionieren immer noch. Deine Füße tragen dich immer noch. Ich bin immer noch in der Lage, hier durch die Weinberge zu joggen. Wie geil ist das denn? Was ist das bitte für ein Geschenk? Wie schön ist das? Wenn wir uns diese Dinge, die wir so als selbstverständlich ansehen, wenn wir für die Dankbarkeit und vielleicht sogar ein bisschen Demut entwickeln, dann hilft uns das eben wahnsinnig dabei, eine innere Zufriedenheit zu generieren. Und die Zufriedenheit, die innere Zufriedenheit, das ist die beste Resilienz gegenüber den Versprechen, die andere euch machen, um euch für Ziele einzuspannen. Kapitalismus, Werbung, Kapitalismus sagt nichts anderes als, wenn du diese Traumreise endlich hast, wenn du dieses Traumkleid endlich hast, wenn du endlich deine Traumküche hast, dann ist dein Leben in Ordnung, dann darfst du endlich zufrieden sein. Bullshit, du kannst jetzt einfach zufrieden sein und du hast vielleicht die Idee, dass deine Küche ein bisschen alt ist in dieser Mietwohnung, in der du gerade bist und vielleicht lohnt es sich mal zu sparen und irgendwann eine neuere Küche einzubauen. Aber lass doch davon nicht deine Zufriedenheit und dein Lebensinhalt abhängen. Ich meine, Essen kannst du ja da trotzdem kochen. Das ist doch nice. Aber jemand anders, und das bringt uns zum anderen Klasse hier von unseren Zetteln, also wer gibt dir denn diese Ziele überhaupt ein? Ist das dein eigenes Ziel? Oder hast du das nur irgendwo gehört, dass das erstrebenswert ist? Die größere Wohnung, das größere Auto, das tollere Traumziel, Traumpartner, das brauche ich alles, um dann endlich mich zufrieden zu fühlen, um mich endlich vollständig zu fühlen. Um endlich zu sagen, ja, ach, ich habe es geschafft. Aber was habe ich denn dann geschafft? In den Augen meiner Eltern, in den Augen der Gesellschaft, folge ich da irgendwelchen Dingen, die man mir vorgegeben hat? Oder ist das wirklich das, was ich selbst möchte? Das ist eine der am meistgestelltesten Fragen hier.
Ja, und ich glaube, dass da halt auch dieses, also diese Ziele, also die, und wie wir es nennen würden, Ideen, dass da schon viel eben auch, also Social Media natürlich auch so seinen Beitrag hat, dass man Accounts folgt und die posten die schönsten Bilder, was du ja auch in deinem Alles ist gut Song drin hast. Und dann sehe ich diese Ausschnitte und vergleiche mich und denke, oh, guck mal, wie die am Lächeln sind und die sind immer gut drauf und das will ich auch. Und was für mich so auch am eindrücklichsten aus meiner Recherche zu Unfollow Your Dreams hängen geblieben sind, sind auch so die Studien von Professor Daniel Gilbert, einem Harvard-Psychologen, der halt so viel dazu geforscht hat, wie schlecht wir eigentlich auch im Träumen sind und sich Ziele vorstellen und wie, also er beschreibt das so, dass unser Gehirn das als Beta-Version hat, dass es eigentlich keine anderen Tiere gibt, laut unserem aktuellen Wissensstand, die diese Form von Gedanken haben. Also, dass wir so weit in die Zukunft uns dann vorstellen, wie es wäre, wenn wir mit Haus, Kind und Hund und Partner und Partnerin da im Garten stehen und auf den schönen Blick. Und das stellen wir uns so vor, dass
Am Pool.
Und er hat dieses schöne Beispiel, er sagt, eine Schimpansendame denkt nicht darüber nach, ob sie im Alter noch gut im Bikini aussehen wird. Und das finde ich einfach so ganz schön, wir sind halt die Art Affe, die über sowas nachdenkt. Und es ist aber, wir sind richtig schlecht darin. Wir sind richtig schlecht darin, uns vorzustellen, wie es uns in zukünftigen Zuständen ergehen würde, wenn wir gewisse Dinge haben und gewisse Dinge nicht haben. Und das führt uns manchmal dazu, uns so Ziele aufzuschreiben. Wenn ich nur 5 Kilo weniger hätte, dann wäre mein Leben so leicht. Und wenn ich 20 Kilo abnehmen würde, das wäre so toll, dann wäre mein Leben so schön. Und da gibt's natürlich die große Diätindustrie und alle möglichen Firmen, Weight Watchers, die da viel Geld mit verdienen, die einem genau das erzählen, sagen, du musst das machen und dann geht's dir gut und guck mal und darum geht's im Leben. Und ganz, ganz viele andere Themen in diese Richtung, die uns halt damit ködern. Und wir wissen aber nicht, wie es uns damit geht. Ich habe neulich in einem Podcast gehört von einer Frau, die angefangen hat, Ozempic zu nehmen in den USA. Und die war ihr Leben lang relativ dick und ist schon lange mit ihrem Partner zusammen. Und die beiden haben in einem Interview davon erzählt, wie das Sexleben von denen erstmal komplett eingebrochen ist, weil die beide davon irritiert waren, wie dünn sie auf einmal war, als sie so 10, 15 Kilo aufgenommen hat. Und die beide sie eigentlich nicht mehr so attraktiv fanden, was sie beide nicht vorhergesehen hätten. Denen haben irgendwie Hintern gefehlt und was sie da beschrieben haben in diesem Podcast. Und so Dinge, die man sich vorstellt und aber gar nicht weiß. Und das Gleiche, wenn man sich vorstellt, ach, guck mal da, ne? Stell mal vor. Und ich wette, in so einem wenn wir unser Gehirn nicht richtig überwachen, kommt immer mal so ein Gedanke von, oh, guck mal da, so Influencer zu sein, so jedes Traumhotel da umsonst hinzukönnen, du kriegst das alles bezahlt, machst hier und da mal ein bisschen, hältst du Produkt in die Kamera oder auch auf YouTuber zu sein, gerade wenn du so kreativ bist, guck mal, die verdienen zum Teil 40.000 Euro im Monat, damit dass sie Videos hochladen, Sachen machen, die Spaß haben, so Streamer, die filmen sich beim Zocken und Essen, quatschen ein bisschen über die Welt und werden einfach fucking reich damit. So, es muss doch mega nice sein. Und so funktioniert halt unser Affenhirn. Wir stellen uns die Dinge vor, die wir dann toll finden, aber sehen den ganz großen Teil, der dazugehört, nicht. Weil wir nicht in der Lage sind, uns das vorzustellen, was es wirklich bedeutet, YouTuber zu sein. Und ein ganz großer Teil der professionellen YouTuber in Deutschland haben Panikattacken. Richtig, richtig viele. Richtig viele, die damit aufhören. Richtig viele, die mittlerweile darüber sprechen, weil das einer der stressigsten Jobs ist, den du machen kannst. Ständig getrieben vom Algorithmus. Rezo, einer der erfolgreichsten deutschen YouTuber, hat mal gesagt, das ist schon ein paar Jahre her, dass er 10 Jahre keinen Urlaub gemacht hat, weil du dem Algorithmus halt befeuern musst. Und in diesem Stream spricht er auch darüber, der hat auch Panikattacken bekommen am Moment seines größten Erfolges eigentlich. Und dann wird er auch gefragt, ja, warum machst du keine Therapie? Und dann sagt er so, ja, es hört sich jetzt doof an, aber ich habe keine Zeit dafür. Und das ist halt krass. Das ist halt krass. Und das ist aber das, wo ganz viele Leute, inklusive mir, in so einem unbeobachteten Moment, wenn ich da nicht aufpasse, mein Gehirn denke, oh, wäre schon geil, viel bekannter zu sein. Wäre schon geil, 3-mal so viel Following auf Instagram, würde ich meine Seminare einfach vollkriegen. Guck mal hier, wenn man die Trennwand da rausnimmt, hier können auch 100, 120 im Raum sein, wissen die meisten hier wahrscheinlich gar nicht. Guck mal, ey, das wäre doch krass, wäre bestimmt viel geiler, wenn wir so bekannt wären, das weiß ich nicht. Ich weiß nicht, ob ich den Preis bereit bin zu bezahlen, wenn ich easy so Dinger hier mit ein paar hundert aussuche, ob mein Leben dann noch das gleiche ist.
Oh, ich stelle mir das schon ganz schön vor. Ja.
Und kann ja sein, aber ich weiß es nicht. Und das ist das Wichtige. Mhm. Und ich muss mich nicht jetzt scheiße fühlen, weil es kann sein, dass die Vision meines Lebens, wo ich so einen Saal locker ausverkaufe, mir viel weniger gefällt als die Vision von heute, wo ich das aus Spaß mache, wo ich sage, ist doch egal, ob wir jetzt 400 Euro mitfangen, ist eh Hobby, was wir hier machen. Ja.
Das war, du hast gerade, während du gesprochen hast, habe ich mir so vorgestellt, was wäre eigentlich gewesen, wir wären in dieser Bahn gewesen und die Lachses Arena in Köln wäre voll gewesen für uns.
Horror.
Und der
Horror.
Dann wäre es egal gewesen, dass der Zug nach Hamburg ausfällt, aber nehmen wir mal an, der Zug nach Köln wäre dann ausgefallen. Horror. Wären wir dann immer noch so entspannt gewesen, hätten gesagt, ach komm, wir spielen noch ein bisschen Wizard weiter, wir gucken mal, wann die nächste Bahn kommt.
Ich
bin noch nicht so
weit, ich brauche noch 10 Jahre auf jeden Fall Mindset-Training, um da locker zu bleiben. Das ist halt so krass und da auch.
Richtig krass.
Also, wenn man mal die Augen offen hält für diese Themen, dann siehst du das vor allem, ich kann nur jede Dokumentation über reiche Leute empfehlen, es geht eigentlich immer früher oder später darum. Und Robin, ich bringe sie immer durcheinander, Robbie Williams, der Sänger, gibt auch eine super interessante Netflix-Doku von ihm und der hat mal am absoluten Peak seiner Karriere, hat der 2 Tage hintereinander alleine Open Air draußen vor 100.000 Menschen gespielt und es wurde noch gestreamt an Millionen von Menschen und vor diesem Auftritt, und es war der absolute Peak, und er hat, bevor er auf die Bühne ist, eine Panikattacke bekommen und die hat das komplette Konzert durchgedauert. Er meinte, es wäre eine komplette Traumaerfahrung. Er ist von der Bühne runter und hat gesagt, ich möchte nie wieder auf die Bühne. Das ist die Hölle, ich will nie wieder. Und hat sein Manager gesagt, du musst morgen nochmal spielen. Und er meinte, nee, sag alles ab. Wenn du morgen nicht spielst, bist du bankrott. Das ist so teuer hier. Wenn du das absagst morgen, kannst du schon absagen, musst nicht kommen. Aber dann all das Geld, der war reich zu dem Zeitpunkt, alles weg. Das ist so teuer hier, du kannst nicht spielen, das geht nicht. Und dann ist er am nächsten Tag, hat kaum geschlafen, nächsten Tag mit der nächsten Panikattacke wieder auf die Bühne, durchgezogen. Der sagt da in der Doku, 15 Jahre später, der hat bis heute ein Trauma davon, hat sich nicht erholt davon. Das ist krank. Und das hast du, hier ist auch schon scheiße, wäre richtig blöd, euch abzusagen. Mhm. Aber so, was macht das mit dir, wenn du diese Bälle in der Luft hast, wenn du diese Verantwortung hast, du machst die Längstes Arena nicht voll mit, Maxine wird das hinbekommen, die uns geholfen hat, aber da brauchst du ein größeres Team, da musst du mehr Leute bezahlen, da musst du auch ein bisschen mehr bieten, da kommst du mit einem LKW oder 2 oder 3, da musst du die Bühne, also es ist crazy. Deswegen, ich habe in meinem Buch, habe ich so schön gesagt, ich habe so super schön, also in diesem Buch, was ich da geschrieben habe, exzellentes Buch, by the way. So ein bisschen ich habe zu viel Trump geguckt, die letzte Woche. Es ist einfach one of the best books that's ever been out there. It's great, you should watch it. You should read it. In meinem Buch habe ich aus Versehen gesagt. So, also ich habe, das im ersten Kapitel ist so, drehe ich den Satz, Erfolg macht glücklich mehr und mehr um. Erfolg, zu, Erfolg macht nicht glücklich, Erfolg macht unglücklich. Und am Ende schreibe ich, Erfolg ist irrelevant. Weil ich fange jetzt nicht an, aktiv meinen Erfolg zu sabotieren. Noch nicht. Also ich habe immer mal wieder die Idee, soll ich ab und zu nicht auch einfach mal sabotieren. So, wenn das passiert, dass wir in der Längstes-Arena spielen, kann es gut sein, dass ich sage, ja, lass doch mal probieren. Lass doch mal gucken. Und dann kann ich ja immer noch sagen, okay, das machen wir nicht mehr. Als Idee, das mal zu formulieren, lass doch mal schauen, why not? Aber vor allem, und das ist der Punkt, glaube ich, der mir wichtig ist, jetzt unzufrieden zu sein, weil ich denke, ich muss in der Längstes-Arena spielen, das ist aus meiner Sicht absoluter Wahnsinn.
Und dann diesen Abend nicht genießen.
Völles Delirium. Ja. Es ist einfach kurzsichtig zu denken, dass es... dass mein Leben deutlich besser ist, wenn ich das hier in der Längstes-Arena wäre. Mhm.
Kann ich übrigens bestätigen, als ich vor
einem... Mit 18 in der Längstes-Arena mit meinem ersten Podcast-Partner gesprochen habe, war schon auch sehr geil, aber...
Ne. Vor einem Jahr hatte ich meinen als Speaker größten Auftritt, und zwar vom Bauernverband...
Und deswegen wollen wir keine Ziele erreichen.
Vom Bauernverband Südtirol, 600 Bäuerinnen und Bauern, hatte ich ein bisschen Muffensausen, weil ich gedacht habe, na, wenn ich dann mit der Handpan und Meditation, dann werden die mich vielleicht in der Luft zerreißen. Es war in der Tat aber echt, war okay bei denen. Nein, es war eigentlich richtig schön. Aber 600 Leute war bis dato das größte Ding. Und dann habe ich einen Lee angerufen und gesagt, Lee, ich bin so ein bisschen nervös. 600 Leute, Speaker. Gib mir mal einen Tipp von Kumpel zu Kumpel. Da sagt er, ja, geh doch mal hin, hat er gesagt. Das ist ein guter Tipp, das mache ich mal.
Danke zumindest dir. Mal auf die Bühne. Ob du dann was sagst, kannst du ja in dem Moment entscheiden.
Fand ich richtig gut. Ja, als Speaker, also ich merke das ja auch. Natürlich habe ich diese Momente, wo ich andere Speaker, die erfolgreicher und die bekannter sind, auf Social Media sehe und denke so, oh, krass, krasse Show und so weiter, schon geil. Hier Bühne, mega groß, Licht, hier viele, hier Kurven, da oben sitzen Leute, irgendwo, so stelle ich mir das vor. Und dann beobachte ich so meinen Gästen und so, oh ja, guck mal, wo du gerade wieder hingehst, in was für eine spannende Richtung. Weil, um das alles zu erreichen, müsste ich mir ein Team aufbauen, dann müsste ich immer auf Social Media präsent sein, dann müsste ich mehr Seminare verkaufen, müsste das Geld reinvestieren, müsste richtig viel Druck geben, dann habe ich mir ein großes Team aufgebaut. Und dann kommt Corona.
Die waren richtig am Arsch alle, die großen, also viele von den großen Speakern haben richtig... rotiert.
Dann bist du da, hast gar nichts mehr und hast dir einen riesen Stein ans Bein gebunden, der ja auch Geld hat. Dann hast du Leute eingestellt, die haben Familie, die haben vielleicht gerade Kredit aufgenommen, weil die ein Haus bauen wollen oder weil sie ihr zweites Kind bekommen haben. Und du hast gesagt, mach dir keine Sorgen, wir ziehen das durch die nächsten 10 Jahre und dann kommt Corona und du trägst diese Verantwortung. Das soll ja auch nicht heißen, dass wir nicht, ich finde ja Unternehmertum auch super, also so bewusstes Unternehmertum,
nur nicht für mich.
Nachhaltiges,
hä? Ich habe, also prove me wrong in 5 Jahren, aber ich habe gar keinen Bock. Also so also 5 Leute jetzt.
Ach so, sowas zu machen. Nee, aber ich finde Leute gut, die sowas machen und auch ja, und genau. Auch und
einen coolen, nur nicht für mich.
Ja, ja. Genau, ja, einen coolen Führungsstil. Also ich sage ja nicht, dass das alles schlecht ist, dass wir das nicht machen sollen. Es ist nicht jedermanns Sache. Und nur weil jemand anderes sich da total verwirklicht, brauche ich kein schlechtes Gewissen zu haben, wenn das nicht mein Weg ist, sondern wenn ich sage, ey, ich finde es cool als Speaker, ich habe jetzt im Jahr so eine Handvoll coole Events und damit verdiene ich ein bisschen Geld, aber ich mache auch gerne noch mein Design zum im Homeoffice und dann habe ich noch mein Angestelltenverhältnis, da kommt ein bisschen Kohle rein und so halte ich so meine Bälle in der Luft. Das ist für mich ein total funktionierendes System und jemand anders würde sagen, oh, das könnte ich nicht, ich brauche irgendwie Struktur, ich muss mich darauf verlassen können, das ist mir viel zu viel durcheinander, was du da machst. Und das auch zu erkennen und da vielleicht auch so diese Frage, was ist denn das eigene Ziel und was wird von außen eingegeben, das kriegen wir, glaube ich, nur durchs Fühlen. Also wenn sich das gut anfühlt, wenn sich diese Idee gut anfühlt, wenn wir sagen, okay, die Idee hätte ich, das würde ich gerne an meinem Leben verändern, weil ich könnte mir vorstellen, es gibt eine gewisse Wahrscheinlichkeit, dass mich das noch ein Stück weit zufriedener macht in meiner Zufriedenheit, die ich jetzt aber im Hier und Jetzt versuche zu kultivieren, dann finde ich das eine schöne Idee. Dann geh doch für die Richtung, ist doch super. Aber häng nicht da komplett alles dran, um zu denken, nur wenn ich da ankomme, dann bin ich angekommen.
Ja, und es ist wahrscheinlich nicht immer ganz leicht, das, dieses Gefühl zu trennen, ne? Also weil wir dann unterbewusst doch von der Gesellschaft ganz viel drin haben, Schönheitsideale.
Und das dürfen wir aber beobachten.
Reichtum, genau. Und das,
das muss man beobachten, und immer das wieder. Ist,
glaub ich, auch
und in diese Fallen tappen wir alle. Genau, das ist eine Übungssache. Dieses Bewusstsein, dieses Wachsein, dieses Beobachten, das hatten wir ja ganz am Anfang schon mal von unserem Arm, dieses Beobachten von den eigenen Gedanken. Sind es meine Gedanken oder sind es Gedanken, die jetzt gerade wieder auch reingespült wurden von Social Media? Wurde da wieder ein Bedürfnis in mir
Die große Frage wäre, gibt es überhaupt eigene Gedanken?
Oh, jetzt macht der Bandfass auf, da gerade mal. Oh.
Ja, ist, also wie viel von sind also wirklich, also ich glaube, einen eigenen Gedanken, der hat immer mit irgendwas, also mit der Prägung, vielleicht auch ein bisschen DNA.
Kultur.
Wie viel du geschlafen hast letzte Nacht. Ja. Also es hängt ja mit so viel zusammen und ja, gute Schopenhauer, ne? Du kannst zwar tun, was du willst, aber kannst du auch wollen
was du
willst. Und deswegen ist das wahrscheinlich gar nicht so einfach, aber ich finde vor allem die noch entscheidendere Frage ist, unabhängig davon, was unterscheidet Ziele von, also meine eigenen Ziele mit, von Zielen von anderen ist, wie wichtig, also ist das überhaupt so wichtig und wie gut, also unabhängig davon, wer mir dieses Ziel jetzt reingesetzt hat, brauche ich das überhaupt? Also was bringt mir das am Ende? So, also egal, wo der herkommt, mich eher zu fragen, bin ich wirklich bereit, mich dafür kaputt zu machen? Weil das ist ja häufig gerade mit der, die war auch die Frage, große Ziele, kleine Ziele. Und da finde ich, sind so zwei Dinge wichtig. Zum einen, kann ja auch sein, ne? Also diese Motivationscoaches und so, und es gibt ja auch Studien dazu, ich glaube schon, dass Ziele, und je mehr du die glaubst und je größer die sind, und da gibt es auch Studien dazu, habe ich gerade auch wieder gehört, dass die dich mehr in Bewegung bringen oder motivieren. Aber ich glaube, dass die dich auch ausbrennen. Ich glaube auch, je besser das funktioniert, desto weniger bist du halt bereit, dann irgendwann Schluss zu machen. Und ich weiß nicht, ob ich das in Kauf nehmen will. Wofür überhaupt muss ich denn immer mich motivieren? Ich habe immer noch nicht geschafft, das zu Ende zu machen, aber immer mal wieder auf der Bühne denke ich, ich müsste mich eigentlich Demotivationstrainer nennen. So als Gegengewicht. So, weil wofür müssen wir uns eigentlich immer mehr und mehr motivieren? So, ich glaube, dass uns gerade dieses Bedürfnis nach immer mehr Motivierung auch schon wieder lähmt am Ende. Also wenn du genau wie diesen Kalender mit der Idee und vielleicht lässt sich das manchmal auch hinter der Karotte herrennen, aber wenn du es dann nicht schaffst, kann es sein, dass es dich so richtig lähmt, wie mit deiner Rap-Karriere, dass du dann sagst, okay, dann jetzt gar nicht mehr. Jetzt hat das nicht geklappt mit meinem Fitnessstudio im Januar, gut, dann mache ich jetzt halt gar nichts mehr. So, weil du das halt nur aus einer Betriebenheit heraus gemacht hast und nicht und vielleicht nur mit der Idee von, ich muss unbedingt abnehmen und dann nimmst du nicht ab, weil das viel komplexer ist, als wir eigentlich immer denken und das ganz viel auch mit Genetik zu tun hat und viel unkontrollierbarer ist, als wir eigentlich denken. Und dann hörst du halt auf, weil du dich nicht halt aus Bewegungsdrang und Freude an der Bewegung bewegt hast, sondern weil du halt ein Ziel im Kopf hattest. Und wenn das nicht klappt, dann, wenn das Ziel weg ist, dann hört die Bewegung auch wieder auf. Und ich glaube, dass wir diesen Tatendrang, den wir auf natürliche Weise in uns haben, die Freude am Erschaffen, die Freude am Bewegen, über die Ziele schnell in so einen Tatenzwang verwandeln und darüber uns oft dann die Freude am Tun auch nehmen.
Und je erfolgreicher wir werden, je mehr Ziele wir erreichen, desto mehr Leute von außen gucken natürlich auch drauf. Und desto mehr schaffen wir auch so ein alter Ego von uns, so ein Bild, so ein Außenwirkungsbild, was die anderen bewerten. Und je größer das wird, desto mehr sind wir darauf bedacht, sei denn, wir gucken ganz bewusst drauf, aber desto mehr sind wir eigentlich darauf bedacht, diese Illusion auch aufrechtzuerhalten für die anderen, die die anderen haben. Ich habe das selbst mal gemerkt, Arbeit für einen großen Fernsehsender, wir haben es ja vorhin eh schon gesagt, Wetten, das weiß ja jeder.
Der große Fernsehsender, Wetten, das.
Und Wetten, das, der große Fernsehsender, Wetten, das war immer so, die Leute, die zu Wetten, das fahren, die waren immer so, das war immer so eine verschworene Gruppe. Nee, das klingt irgendwie komisch. Wir formulieren das anders. Das war immer so das Sahnehäubchen, zu Wetten, das zu fahren. Und natürlich
eingeschworen,
das war das Richtige. Das verschworen war das dann. Okay, und ich war viele Jahre mit dabei und am Anfang war das natürlich auch ganz aufregend. Ne? Du bist in anderen Städten, du bist in tollen Hotels, du triffst auf einmal Weltstars auf dem Flur, die dir da entgegenkommen. Ich habe wirklich tolle, erfolgreiche Leute gesehen und so weiter. Das war aufregend. Und du bekommst aus dem Hause selbst auch immer das Gefühl, ey, das ist voll cool, dass du da hinfährst. Das ist voll cool, dass du zu dieser, dass du zu Europas größter Fernsehsendung hinfährst, zu dieser Wahnsinnsshow. Und ich habe gemerkt, irgendwann, mir tat es gar nicht mehr gut. Nach ein paar Jahren, ich bin so viel gereist, mir tat es gar nicht mehr gut. Und du bist, in Wahrheit bist du mindestens 3 Tage, manchmal 5 Tage, einfach nur in der riesigen Halle, in so einer Messestadt quasi, mit so Messe, ihr kennt ja diese Pappwände, die man bei Messen aufbaut, da sitzt du da drin, dann hast du einen wahnsinnigen Lärmpegel den ganzen Tag von den Proben, du bist nur in künstlichem Licht, du kriegst keinen frischen Sauerstoff, eigentlich ist das gar nicht so geil. Und ich habe das irgendwann...
Das erzählt dir keiner.
Und ich habe gemerkt, mir macht es gar keinen Spaß. Und warum habe ich nicht viel früher gesagt, ey Leute, ich fahre nicht mehr zu Wetten, dass, weil alle anderen scharf drauf waren, zu Wetten, dass zu fahren. Und die das so cool fanden, dass ich dahin fahre. Und um diese Illusion, dass das so geil ist, aufrechtzuerhalten, bin ich weiterhin dahin gefahren und habe nicht den Arsch in der Hose gehabt, selbst zu sagen, ey Leute, ich verzichte da drauf, macht es bitte gerne ein anderer, ich will diesen Job nicht mehr machen. Aus dieser Illusion heraus, weil es so geil ist, weiterhin gefahren. Danke, Herr Lanz, der hat es dann für mich beendet. Sonst wäre ich vielleicht heute noch bei Wetten, dass. Keine Ahnung. Und würde da sitzen in meiner Messebahn und würde denken so, ach, so geil ist es doch gar nicht. Es ist schon krass, was Psychologie mit einem machen kann. Ja.
Absolut. Ja, ich würde sagen, lass mal so langsam hier abrunden. Wir gucken noch einmal, ob wir was...
Hier ist eine Frage. Funktioniert ein Leben ohne Ziele?
Ja. Und das habe ich gerade schon ein bisschen beantwortet. Und das... Gibt es dann Erfolg? Es sagen dann viele Leute, und ich finde, da kann auch was dran sein, ja, du bist vielleicht sogar noch erfolgreicher. Also so dann manchmal auch, wenn die so meine Inhalte hören und sagen, wo ich sage, ach guck mal, man braucht das gar nicht. Ah, dann bist du ja wahrscheinlich noch erfolgreicher, weil die Leute eigentlich dann am Ende wollen die dann meine Methode auch, um dann trotzdem wieder erfolgreicher zu sein. Ah, wenn ich die Ziele loslasse, dann werde ich richtig erfolgreich. So können wir unsere Geschichten ja auch erzählen. Guck mal. Ne, ich habe das mit Metal gesagt, ja, und jetzt bin ich international bekannter Weltstar. Weil ich keine Ziele habe, bin ich jetzt turbo erfolgreich. So könnte man es ja twisten wieder. Aber ich würde sagen, das kann manchmal so sein. Ja, vielleicht ist es in manchen Situationen besonders gut, ziellos reinzugehen. Vielleicht ist es besonders gut, wenn du so einen Text hast und der sitzt noch nicht ganz und du hast keine panische Angst davor, einen Fehler zu machen. Weil es dir nicht so wichtig ist, kann es sein, dass du den erfolgreicher rüberbringst, als wenn du panisch denkst, darf jetzt nichts falsch machen, es muss unbedingt alles klappen. Ich war öfter in meinem Leben auf so Speaker-Events, Greater Gedankentanken, Speaker-Slam, wo Leute zum Teil zum ersten Mal einen Vortrag vor Menschen halten.
TEDx.
Und die zum Teil Jahre, anderthalb Jahre darauf hingearbeitet haben, Zehntausende Euro zum Teil dafür bezahlt haben. Und alle sagen denen über anderthalb Jahre, das ist der wichtigste Moment deines Lebens. Bereite dich perfekt dafür vor. Das ist das Allerwichtigste. So viele Blackouts habe ich gesehen auf diesen Bühnen, weil die denken, das ist jetzt der wichtigste Moment. Und ich glaube, dass sie wahrscheinlich weniger Blackouts hätten, wenn die sagen würden, es ist ein cooler Moment. Hab doch ein bisschen Spaß. Red doch mit den Leuten, geh mit dem, was da los ist. Und wenn die nicht ihren Text auswendig lernen würden. Naja, auf jeden Fall... Kann das schon sein, auch wenn du in ein Date reingehst oder in ein Bewerbungsgespräch und du denkst jede Sekunde nur darüber nach, ich muss mein Gegenüber von mir überzeugen, wie kann ich mich besonders cool präsentieren? Macht keinen Bock, mit solchen Leuten auf einem Date zu sein. Die ganze Zeit, deren Hauptfrage ist, wie kann ich mich jetzt verkaufen und die nicht einfach interessiert daran sind, was du gerade sagst. Ist einfach scheiße. So, deswegen gibt es bestimmt ein paar Situationen, wo es gut ist, keine Ziele zu haben, aber... Ob man erfolgreicher ist, ich kann mir vorstellen, wenn ich so einen inneren Trieb hätte, der so eine innere Leere in mir, die mir die ganze Zeit sagen würde, wenn ich noch erfolgreicher wäre, dann würde sich diese Leere füllen. Kann schon gut sein, dass ich materiell erfolgreicher wäre. Ich habe sogar mal eine Story von so einem sehr erfolgreichen Influencer gesehen, der gesagt hat, und das fand ich sehr ehrlich, ich habe leider den Namen vergessen, deswegen finde ich dieses Reel auch nicht mehr, aber er hat gesagt, so Leute, wenn ihr mich beneidet, vergesst ihr eine Sache, die meisten erfolgreichen Menschen, wie ich und die ihr kennt, machen das nur, weil sie eine innere Leere spüren, wo sie das Gefühl haben, ich kriege die nur gefüllt, wenn ich noch erfolgreicher werde. Und das treibt die an. Und das lässt sie auch nach 18 Uhr noch arbeiten. Und das lässt sie auch das Wochenende skippen. Und das lässt sie die Extrameile gehen. Jahr um Jahr, Monat um Monat. Und dann ganz oft, bis es halt knallt. So. Und das ist natürlich die Gefahr. Und deswegen kann es schon sein, dass der Erfolg weniger ist, wenn man nicht krasse Ziele hat. Aber ich will den gar nicht dann.
Ändert sich der Fokus auf Ziele mit steigendem Alter? Finde ich auch eine spannende Frage. Ich würde sagen, kann man nicht ein klares Ja oder Nein sagen, ist glaube ich bei jedem verschieden. Man sagt ja, mit dem Alter kommt ein bisschen Weisheit. bei dem einen mehr, bei dem anderen weniger. Ich würde aber sagen, es ändert sich der Fokus auf Ziele auf jeden Fall mit steigender Zufriedenheit.
Und mit steigender Selbsterkenntnis und steigender Balance im Leben vielleicht auch. Wenn ich jetzt das Schöne sehen kann, dann muss ich ja gar nicht mehr so verkrampft Zielen hinterherrennen. Wie gesagt, nochmal kleiner Disclaimer, es kam nur am Rande immer, wir haben jetzt viel vor allem über das Persönliche gesprochen. Sich als Gesellschaft Zukunftsvisionen zu machen, zu überlegen, das Ziel, lass mal diesen Planeten hier nicht verbrennen, finde ich schon eine ziemlich gute Idee, muss ich sagen. Also so zu überlegen, wie können wir das jetzt, die Erderwärmung so gering wie möglich halten, das auch konkret zu formulieren und da auch alles dafür zu tun, halte ich für eine sehr schlaue Idee. Es bringt nichts, die eigene Zufriedenheit dafür vom Moment zu opfern, weil dann habe ich gar keine Power daran teilzuhaben.
Perfekt, ja.
Ja, aber es ist trotzdem, gerade als Gruppe, auch in Unternehmen, auch in Teams, zu sagen, komm, wir gehen dahin. Sonst geht ja jeder in eine andere Richtung. Also es, so, für Teams gilt das nochmal was anderes. Das meiste, was wir heute gesagt haben, gilt vor allem für unsere individuelle Reise, für was mache ich mit meinem Leben, wo bin ich unzufrieden mit meinem Leben. Und trotzdem glaube ich auch, würde ich den Punkt auch nochmal unterstreichen, dass wir wahrscheinlich deutlich weniger Leid auf dem Planeten hätten, wenn wir nicht so viele verzweifelte alte weiße Männer in Machtpositionen hätten, die irgendwie ihr Ego dann nicht mehr, über Geld geht dann nichts mehr, dann sind die schon so reich, dann müssen die halt irgendwelche Länder überfallen oder so.
Oder Planeten.
Oder Planeten.
Kommt dann auch noch.
So. Ja. Ja, so, dann lass uns mal zwei abschließende Sätze finden, bevor wir noch einen Abschluss Handpan Jam haben und dann den Abend damit ausklingen lassen. Also ihr habt gemerkt, Ziele, wir sind Team Ziele. Und ich glaube, die Haupterkenntnis für uns ist, das Wort Ideen zu benutzen.
Ja, wir sind Team Ideen.
Wir sind Team Ideen. Na? Und dafür kann man auch mal was tun. Darüber haben wir jetzt nicht so viel gesprochen. Wenn man eine Idee richtig gut findet, klar krempel ich dann mal die Arme hoch. Mache ich auch. So, wenn ich dann, auch wenn wir, dann schreiben wir den 10.01. in den Kalender und das ist jetzt, keine Ahnung, 4-5 Monate her. Dann posten wir auf Social Media, filmen irgendwelche Reels, schalten mal Werbung.
Aber auch das aus einer Haltung der Zufriedenheit heraus. Und nicht, und das ist ja auch oft, du musst unzufrieden sein, dann gehst du diese Extrameile. Wenn du das aus einer Haltung der Zufriedenheit heraus machst, dann entwickelt sich das einfach. Das Leben wird schon wissen, was gut für uns ist. Ja. Dieses Grundvertrauen ins Leben, das Leben wird schon wissen, was gut für uns ist.
Ja, und dann auch der Begeisterung zu folgen und zu, einfach ohne zu wissen, was sich daraus entwickelt. Dann einfach was dafür zu tun. Und wenn es egal ist, was sich daraus entwickelt, dann ist es auch keine verschwendete Zeit, die ich da rein investiere, weil ich mache es ja nicht für das Ergebnis, sondern für die Richtung, auf die ich Lust habe zu gehen. Und dann klappen manche Sachen, manche nicht oder klappen anders als gedacht. Und dann bin ich halt deutlich freier. Und hier war auch das Wort Mut. Und ich glaube, dass uns klare Ziele sehr, also je genauer ich weiß, wo ich hin will, desto mehr kann ich ja verkacken, desto ängstlicher könnte ich auch werden. Wenn ich, wenn mir egal ist, wo ich ankomme, könnte das mich auch mutig machen, weil ich sage, ich probiere es mal. Ob das klappt oder nicht, ist doch egal. Ich halte mal einen Vortrag. Blackout, kein Problem. Wenn es mir nicht darum geht, irgendwie neue Freunde zu finden auf dieser Bühne, sondern einfach sagen, nee, ich habe mal Lust, das zu teilen, mal zu probieren, das mal zu erfahren, dann kann es gut sein, dass mich das mutiger macht von der Haltung her, weil es am Ende dann nicht mehr so wichtig ist, was bei da rumkommt. Da muss ich auch nicht performen. Und ich glaube auch, dass sich der Selbstwert verändert, weil dann hängt er nicht mehr an Bedingungen, an irgendwelchen Dingen, die ich noch erreiche, die ich alle noch nicht kann und alle wieder nicht geschafft habe. All die Dinge, die ich in den Plan eingetragen habe, wieder nicht umgesetzt, die dann nur wieder Beweis sind, warum ich so ein faules Arschloch bin. Und wenn ich das aber weglasse, dann kann ich total nett zu mir sein, weil dann ist es ja alles in Ordnung erstmal. Und dann versuche ich einfach, nett zu mir zu sein, zu anderen Menschen irgendwie beizutragen, so gut ich kann, zu den Problemen dieses Lebens. Und aber diese Kontrolle abzugeben, was ich im Einzelnen damit erreiche und vor allem, was ich für mich erreichen muss, kann ich dann mehr und mehr abgeben.
Ja, mein großes TGW ist vielleicht, sich die Kalendersprüche von der Mama dann doch mal ein bisschen genauer anzugucken. Vielen lieben Dank, das waren Ziele und Träume. Wir spielen jetzt noch eine Abschlussrunde Handpan für euch. Du hast da noch...
Ich habe da was vorbereitet. Ist absoluter Wahnsinn, aber da wir ja keine Ziele haben, können wir auch nicht scheitern. Das heißt, gerade kurz in der Pause vorher angefragt, ich habe gehört, hier sind zwei E-Amaras im Raum. Also heißt doch mal willkommen auf der Bühne. Wir haben noch nie zusammen Musik gemacht. Das sind Simon und Gerrit. Wir bleiben auf jeden Fall noch einen Moment hier.
Ja, wir sind noch einen Moment da.
Genau.
Ja, ja, ja.